Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. In der folgenden halben Stunde unterhalten wir Sie wieder mit Beiträgen unserer beliebten Wochenendrubriken. Doch zunächst hören Sie, wie gewohnt, unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Auf dem Kongress der Böhmisch-Mährischen Konföderation der Gewerkschaftsverbände ist Milan Stech am Samstag vergangener Woche zum neuen Chef dieser größten Gewerkschaftszentrale des Landes gewählt worden. Im Alter von 82 Jahren ist am Samstag vergangener Woche mit Wladimir Potocký, einer der bekanntesten und beliebtesten tschechischen Theater- und Filmschauspieler, verstorben. Erst vor einem Monat war ihm noch der Filmpreis Tschechischer Löwe für die Hauptrolle des im letzten Jahr gedrehten Films Altweibersommer verliehen worden. Nach der kommunistischen Machtergreifung in der Tschechoslowakei sind zwischen 1948 und 1954 bei politischen Schauprozessen etwa 95.000 Personen verurteilt worden. Das geht aus einer neuen Studie hervor, die das Amt für kommunistische Verbrechen am Montag in Prag veröffentlichte. Das Dokument vermittelt einen Einblick in die Methoden der Geheimpolizei STB, die diese unter Gewaltanwendung praktizierte. Das tschechische Kabinett hat am Montag den Vertragsinhalt über den Ankauf von 24 Jagdflugzeugen des Typs JAS-39 Gripen verabschiedet. Am Mittwoch hat das Prager Abgeordnetenhaus jedoch mit knapper Stimmenmehrheit entschieden, den Gesetzentwurf der Regierung nicht für die letzte Lesung zuzulassen. Somit ist das fast 77 Milliarden Kronen schwere Geschäft vorerst auf Eis gelegt. Der tschechische Premier Miloš Zeman hat am Dienstag eine Rede im Prager Abgeordnetenhaus gehalten, die er selbst als seine Abschiedsansprache bezeichnete. In dieser brachte er seine Überzeugung zum Ausdruck, der Tschechischen Republik drohe eine Mediokratie, eine permanente Rebellion der Unfähigen. Dieses System werde von unfähigen Unternehmern, unfähigen Politikern und unfähigen Journalisten geschaffen, dozierte Zeman. Der für seine negative Einstellung gegenüber Medienvertretern bekannte Zeman äußerte zudem unverhohlen, Zitat, das dämlichste Geschöpf der Erde ist der zeitgenössische tschechische Journalist. Soweit unsere Wochenschau.
Vielen Dank an das Nachrichtenstudio und herzlich willkommen zu unseren Wochenendsendungen von Radio Prag. In unserem Programm geht es weiter mit einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Diesmal stellt Ihnen Katrin Bock den Afrika-Forscher Emil Holub vor, der im 19. Jahrhundert Südafrika bereiste. In der folgenden Touristensprechstunde lädt sie dann Markéta Maurova in das südböhmische Bechynie ein.
Der Afrika-Forscher David Livingstone ist wohl den meisten von Ihnen ein Begriff. Aber haben Sie auch schon mal etwas von Emil Holub, dem bekanntesten böhmischen Afrika-Forscher, gehört? Wenn Sie schon einmal in entsprechenden Museen in Wien, München, Dresden, Jena oder Berlin waren, dann haben Sie bestimmt einige Gegenstände gesehen, die gerade Emil Holub von seinen Reisen aus Afrika nach Europa mitgebracht hat. In diesem Jahr erinnern zwei Ausstellungen im Nabrostek-Museum für asiatische, afrikanische und amerikanische Kulturen in Prag an den 155. Geburtstag und 100. Todestag des böhmischen Forschungsreisenden. Dr. Milena Setzka, verantwortlich für eine dieser Ausstellungen, beschreibt Emil Holub wie folgt.
Er entspricht dem Prototyp des klassischen Forschungsreisenden. Mit seinem Tropenhelm schreitet er unerschrocken durch die Wildnis, stellt sich Gefahren, bietet wilden Tieren ebenso die Stirn wie den Eingeborenen. Im Bewusstsein der Tschechen ist er der größte und bekannteste Forschungsreisende. Seine Reisebeschreibungen werden noch heute gelesen. Außerdem sind einige Bücher und Filme über ihn erschienen.
Zur Welt gekommen ist Emil Holub am 7. Oktober 1847 in dem ostböhmischen Städtchen Holice. Bereits während seiner Kindheit soll er sich für den schwarzen Kontinent und Forschungsreisen interessiert haben. Nach Beendigung seines Medizinstudiums in Prag konnte Dr. Emil Holub seinen Traum erfüllen. Allein und auf eigene Kosten brach er am 1. Juli 1872 zu seiner ersten Afrikareise auf. 7 Jahre sollte diese dauern. Südafrika war die Ausgangsbasis seiner 3 großen Expeditionen, die Holub entlang der Flüsse Limpopo und Sambesi unternahm. Während dieser Jahre verfasste Holub regelmäßig Artikel für tschechische Zeitungen. Für seine tschechische Leserschaft stellten sie die ersten Beschreibungen afrikanischen Lebens dar. Als Emil Holub im Sommer 1879 zurückkehrte, wurde er in seiner Heimat als Nationalheld empfangen.
Als er aus Afrika zurückkam, war sein Empfang größer als für viele Herrscher. Die Prager trugen ihn auf den Schultern und empfingen ihn mit Ovationen. Auf jedem Bahnhof, durch den sein Zug fuhr, wartete eine Delegation mit Blumen und Reden auf ihn. Zeitzeugen beteuerten, dass sie niemals größere Empfangsfeierlichkeiten erlebten als gerade die für Emil Holub. Holub wurde als Nationalheld gefeiert, weil er es als Tscheche, als Angehörige eines kleinen Volkes geschafft hatte, sich in Afrika durchzusetzen, dort etwas zu entdecken und große Sammlungen mitzubringen.
Dank seiner bald veröffentlichten Reisebeschreibungen war Emil Holub in der ganzen Habsburger Monarchie bekannt. In seiner böhmischen Heimat wurde Holub gefeiert, doch sein Ruhm bekam dort bald die ersten Kratzer. Eine unrühmliche Rolle spielten dabei Zeitungen, die verschiedenste Gerüchte über den inzwischen berühmten Afrika-Reisenden verbreiteten.
Die Kehrseite des Ruhms waren gewisse Zeitungsartikel, in denen behauptet wurde, dass Holub in Afrika Medizin überteuert verkaufte, in denen behauptet wurde, er halte keine Versprechen und schließlich wurde ihm sogar Mord vorgeworfen.
In der Zeit des wachsenden tschechischen Nationalbewusstseins wurde es als Verrat der nationalen Ehre angesehen, dass Holub nicht seine langjährige tschechische Verlobte ehelichte, sondern Rosa Hof, eine deutsche Wienerin. Als Verrat der nationalen Idee wurde auch die Tatsache angesehen, dass Holub seine große Afrika-Ausstellung zuerst in Wien zeigte und nicht in der böhmischen Hauptstadt. Außerdem warfen tschechische Patrioten Holub vor, seine Reisebeschreibung 7 Jahre in Südafrika dem österreichischen Monarchen Franz Josef gewidmet zu haben. Dass dieser Holub finanziell unterstützt hatte, interessierte die tschechischen Nationalisten dabei nicht. Seine zweite Afrikareise konnte Emil Holub dank der Einnahmen von seinem Buch und verschiedensten Vorträgen besser vorbereiten. Außerdem erhielt er vom Wiener Hof finanzielle Unterstützung. Diesmal brach Emil Holub nicht alleine auf, sondern mit 5 Begleitern. 2 Tschechen, einem Ungarn, einem Österreicher und einer Österreicherin. Seiner erst 18-jährigen Frau Rosa, genannt Ružena. Es scheint, dass sie die richtige Begleiterin war.
Ružena Holubová war wirklich die richtige Frau am richtigen Platz. Aus Erinnerungen und Erzählungen geht hervor, dass sie nicht nur Emil Holub, sondern auch seinen Mitreisenden in Afrika das Leben gerettet hat. Unerschrockene Frau, eine ideale Reisegefährtin.
In der Zeitschrift Nové Mody erschien 1891 folgender Artikel über Ružena Holubová.
Der zarte Körper trotzte allen Widernissen des heimtückischen Wetters und als die Männer schon ihr Mut verloren hatten, da war es gerade sie, die sie mit ihren Worten ermunterte. Frau Holubová hat mit der Waffe in der Hand ihren Mann gerettet. Diese ungewöhnlichen Eigenschaften dieser beherzten Frau, die von ihrem Gatten die tschechische Sprache so gut erlernte, dass sie alles versteht und sich verständigen kann, haben ihre Majestät den Kaiser Franz Josef I. dazu veranlasst, ihr das Verdienstkreuz mit Krone zu überreichen.
Ružena Holubová überlebte ihren Mann um über ein halbes Jahrhundert. Sie starb 1958 in Wien. Emil Holub hatte sich für seine zweite Afrika-Reise ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Als erster wollte er den Kontinent von Süden nach Norden durchqueren. Doch dieses Ziel erreichte Holub nicht. Es scheint, dass die Expedition von Pech verfolgt wurde. Zunächst erkrankten alle Teilnehmer, einer der Begleiter starb. Dann brachen Bürgerkriege aus und schließlich wurden die unerschrockenen Forschungsreisenden von Eingeborenen überfallen. Bei dieser Gelegenheit soll Ružena Holubová mit der Waffe in der Hand ihren Mann gerettet haben. Für Emil Holub war dieses Erlebnis traumatisch. Er verlor seinen Ehrgeiz, seine Kraft und soll wie verwandelt gewesen sein. Für die Expedition bedeutete der Überfall das Ende. 1887 kehrte Hollup mit seiner Frau nach Europa zurück. Seinen Plan, den schwarzen Kontinent von Süden nach Norden zu durchqueren, verwirklichte Hollup nicht mehr. Auch nach Afrika kehrte er nicht mehr zurück. Insgesamt 11 Jahre seines Lebens hatte Hollup dort verbracht. Zurück in seiner Heimat erlebte er einige Enttäuschungen. Dazu Dr. Milena Setzka.
Die Prager Öffentlichkeit hatte kein Interesse, seine Sammlungen zu kaufen bzw. zu übernehmen. Ihm wurde sogar Größenwahnsinn vorgeworfen, weil er ein Afrikamuseum in Prag errichten wollte. Dr. Hollup war enttäuscht über dieses Desinteresse und die Reaktion des Böhmischen Nationalmuseums, das seine Sammlungen abgelehnt hatte. Enttäuscht zog er sich nach Wien zurück, wo er bis zu seinem Tod 1902 lebte. Nach Prag kehrte Dr. Emil Hollup nicht mehr zurück.
Zuvor aber hatte Hollup 1892 eine große Afrika-Ausstellung in Prag eröffnet. Die größte ihrer Zeit in Europa und bis heute die wohl größte ihrer Art in Mitteleuropa. In 72 Eisenbahnwaggons wurden die Ausstellungsgegenstände von Wien nach Prag transportiert. 513 ausgestopfte Wildtiere, 2300 ausgestopfte Vögel, 3000 Schlangen, tausende von Pflanzen. Außerdem waren Nachbauten von afrikanischen Dörfern in Originalgröße zu bestaunen, modellierte Afrikaner in Lebensgröße und vieles anderes. Die meisten der archäologischen und anthroposophischen Gegenstände stiftete Hollup nach Beendigung der Ausstellung verschiedensten Museen in aller Welt. Zu sehen sind sie heute unter anderem in Petersburg und London, in Madrid und Kopenhagen. Insgesamt 580 Institutionen soll Hollup beschenkt haben. Zu jener Zeit war Hollup ein in aller Welt anerkannter Forscher. Über 80 Orden und Auszeichnungen erhielt er, unter anderem vom türkischen Sultan, dem persischen Schah, vom spanischen und italienischen König, vom sächsischen König und französischen Präsidenten. Doch wie sieht es mit dem wissenschaftlichen Beitrag des böhmischen Forschungsreisenden aus? Dazu noch einmal Dr. Milena Setzka vom Napostek-Museum in Prag.
Was seine Fachkenntnisse betrifft, bestimmt ist sein Beitrag in der Ornithologie groß. Lange studierte er die Vögel in Südafrika, unzählige stopfte er aus und brachte sie nach Europa. Hollup hat zwar keine weißen Flecken auf der Landkarte Afrikas entdeckt, doch in seinen Reisebeschreibungen schilderte er als einer der ersten das Leben der Eingeborenen.
Heute gilt Hollup als der bedeutendste böhmische Afrikaforscher, der in Fachkreisen noch immer zitiert wird. Sein Name befindet sich auf dem UNESCO-Verzeichnis. Hollup war einer der ersten, der das Leben afrikanischer Stämme beschrieb und es in hunderten von detailgetreuen Zeichnungen festhielt. Nicht nur für sich, auch für seine böhmischen Zeitgenossen entdeckte er den afrikanischen Kontinent. Und damit sind wir bereits am Ende des heutigen Geschichtskapitels. Auf Wiederhören in zwei Wochen, sagt Katrin Bock.
Radio Prag veranstaltet auch dieses Jahr wieder einen großen Hörerwettbewerb. Das Thema des Wettbewerbs ist Prag, die Hauptstadt der Tschechischen Republik, deren Name auch in dem Titel unserer Sendestation und unseres Wettbewerbssponsors, den Prager Brauereien, enthalten ist. Ihre Aufgabe ist es, in einem kurzen Text auf die folgende Frage zu antworten. Wen oder was stelle ich mir vor, wenn man Prag sagt? Die originellste Antwort belohnen wir mit einem einwöchigen Aufenthalt für zwei Personen in der Tschechischen Republik inklusive Anreisekosten. Ein Rückflugticket aus der Hauptstadt Ihres Herkunftslandes. Den einwöchigen Aufenthalt sponsert Staropramen, das Bier aus Prag. Im Rahmen des Aufenthaltes findet auch ein Besuch in der Prager Brauerei sowie bei Radio Prag statt. Weitere 50 Gewinner erhalten Souvenirs von Radio Prag. T-Shirts, Reisetaschen etc. Die 12 besten Antworten werden mit einem tragbaren Rundfunkempfänger belohnt. Außerdem kann sich jeder, der eine Antwort schickt, auf ein kleines Souvenir freuen. Bitte senden Sie Ihre Antworten bis zum 16. Juni 2002 an die Adresse Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99 Prag 2, Tschechische Republik. Oder per E-Mail an cr@radio.cz. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden in der Sendung vom 30. Juni bekannt gegeben. Über den Verlauf des Wettbewerbs werden wir Sie in der regelmäßigen Sendereihe Hörerforum informieren. Und zum Schluss noch einmal die Wettbewerbsaufgabe. Wen oder was stelle ich mir vor, wenn man Prag sagt? Der Einsendeschluss ist der 16. Juni. Auf den ersten Blick wird uns das südböhmische Städtchen Bechyně-Beching faszinieren, das auf einem Felsen hoch über dem Tal des Flusses Lužnice liegt. Im dortigen gotischen Franziskanerkloster ist heute eine Musikgrundschule untergebracht und daher ist eine Besichtigung des Klosters leider nicht möglich. Doch im Schloss wird jeder Besucher gerne willkommen geheißen. Nach Bechyně werden sie nun von Markéta Maurová begleitet.
Touristensprechstunde. Schon die Reise nach Bechyně-Beching lässt sich mit der Besichtigung einer Rarität verbinden. Wir können dazu nämlich die älteste elektrische Eisenbahnstrecke nicht nur Böhmens, sondern auch des ganzen ehemaligen Österreich-Ungarn nutzen. Sie beginnt im nahen Tábor, ist 24 Kilometer lang und wurde bereits im Jahre 1903 in Betrieb genommen. Ursprünglich sollte hier ein üblicher Dampfzug dem Verkehr dienen, doch nach einem 15 Jahre dauernden Kampf gelang es František Křižík, den Strom durchzusetzen. František Křižík war ein bedeutender tschechischer Erfinder, der in jener Zeit elektrische Straßenbahnen und Beleuchtungen in Prag installierte. Er selbst konstruierte für Beching die Zugmaschine, die heute im Technischen Museum in Prag ausgestellt ist. Kurz vor Beching begegnet der Zug einem anderen einzigartigen technischen Denkmal, der Brücke, die man als Bechinger Regenbogen bezeichnet. Über diese Bezeichnung wird sich derjenige, der schon mal den mächtigen Bogen der Stahlbetonbrücke gesehen hat, kaum wundern. Er erreicht eine Höhe von 50 Metern über dem Wasserspiegel und hat 1928 die beiden Ufer des tiefen Lužnice-Tals verknüpft. Kurz darauf treffen wir aber schon im kleinen Bahnhof von Beching ein. Der Weg ins Stadtzentrum führt uns zunächst durch einen Kurpark. Ende des 18. Jahrhunderts wurden in Beching nämlich zwei Heilquellen entdeckt und ein Kurort errichtet. Sowohl Adelige als auch Bürger pflegten dort ihren Bewegungsapparat. Später ließen sich in Bechyně viele Prager ihre Sommervillen errichten und weilten dort von Frühling bis Herbst. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts kaufte Herr Krátký das Bad. Wie viele andere wurde er nach 1948 enteignet. Doch in den 90er Jahren erhielt die Familie Krátký das Bad in der Restitution zurück und betreibt es bis heute. Da nähern wir uns aber schon der eigentlichen historischen Stadt. Sie ragt auf einem Felsen über dem Zusammenfluss des Flüsschens Studená und dem Strom Lužnice empor. Die Stadt wurde von König Johann von Luxemburg errichtet, und zwar um eine ältere königliche Burg Přemysl Otakars II. Herum. Johann von Luxemburg ließ die Vorburg mit Stadtmauern umschließen, von deren Basteien zwei bis heute erhalten geblieben sind. Die eine gehört zur südböhmischen Galerie von Mikuláš Aleš, die andere wird heute bewohnt. Einen großen Aufschwung erlebte Bechyně Ende des 14. Jahrhunderts, als sie von den Sternbergs gekauft wurde. Der wohl bekannteste Eigentümer der Herrschaft ist aber der berühmte Rosenberger Peter Wock, der im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts etwa 20 Jahre lang Beching besaß und seine Amtsgeschäfte hierher übertrug. Er ließ die Burg in ein repräsentatives Schloss umbauen, in dem heute eine Ausstellung zu besichtigen ist, die eben an Peter Wock erinnert. Durch die Ausstellung führte uns Nadja Podařilová.
Tato expozice je věnovaná Petru Vokovi, ten se narodil 1. října 1539.
Diese Ausstellung ist Peter Wock gewidmet. Er wurde am 1. Oktober 1539 geboren, als 22-Jähriger unternahm er eine Reise in die Niederlande und nach England. Im Alter von 30 Jahren wollte er sich auf eigene Füße stellen, daher kaufte er die Herrschaft von Beching. In jener Zeit war er es aber gewöhnt, ein sehr anspruchsvolles gesellschaftliches Leben zu führen und schwelgte im Überfluss. Ab seinem 40. Lebensjahr änderte sich dies. Allmählich wurde aus ihm ein guter Wirtschaftler. Damals schloss er auch die Ehe mit der damals erst 14-jährigen Katharina von Ludanitz.
Die Hochzeit spielte sich im Prachtsaal des Schlosses ab, der heute den Namen von Petrvok trägt.
Právě zde se konala 14. února 1580 svatba mezi Vokem a Kateřinou.
Genau hier fand am 14. Februar 1580 die Hochzeit von Petrvok und Katharina von Ludanitz statt. Die Hochzeit war sehr schön, dauerte mehrere Tage und zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten jener Zeit wurden eingeladen. Interessant ist, dass während der Hochzeitsfeier über 35.000 Liter Wein, 30.000 Liter Bier ausgetrunken wurden und viel Fleisch gegessen wurde. Den Gästen ging es hier wirklich gut.
In dem Saal, in dem einst die berühmte Vermählung stattgefunden hatte, kann man sich bis heute trauen lassen. Das Müllier ist für eine solche Gelegenheit höchst geeignet, weil sehr schön. Außerdem werden dort auch Konzerte und Theatervorstellungen gegeben.
Zu jener Zeit, als hier die Hochzeit von Vogue gefeiert wurde, wurde der Saal nicht von diesen fünf Gemälden geschmückt. Sie entstanden erst später. Vogue ließ diese Nischen ausmalen. Wir können hier Adam und Eva sehen. Des Weiteren sind hier die menschlichen Tugenden und Laster in Form von Frauenfiguren dargestellt. Und auf der linken Seite sind biblische Motive, wie etwa Samson und David zu sehen. Später im Jahre 1596 verkaufte Vogue die Herrschaft Beching an Adam von Sternberg, der die weitere Ausschmückung des Saals ergänzte.
Peter Vogue interessierte sich auch für die Wissenschaft und für Astronomie. Er sammelte Bücher und unterstützte deren Herausgeben. Die Besucher des Schlosses können unter anderem Vogues Dolch besichtigen, aber auch verschiedene Messgeräte und Becher, die er benutzte. Im Schloss ist unter anderem auch ein Brief ausgestellt, den Vogue an seine Frau Katharina schrieb und in dem er sie mit »meine allerliebste Oma« anspricht. Sie nannte ihn nämlich im Scherz »Graukopf«, gerade wegen des großen Altersunterschiedes zwischen ihnen. Und er erwiderte dies mit »Oma«. Verlassen wir nun den Rosenberger und machen einen weiten Sprung in der Geschichte. Die letzten Schlossbesitzer waren die Herren von Paar, denen das Schloss nach 1948 enteignet wurde. 1990 erhielt Alfons Paar es in der Restitution zurück. Er ist jedoch nicht der einzige Eigentümer, sondern gründete gemeinsam mit den Brüdern Josef und Milan Stjava eine Aktiengesellschaft Panství Bechyně, Herrschaft Bechyně.
Unser Urgroßvater arbeitete hier als Schlossverwalter und unser Großvater war hier Heger. Und der andere Großvater arbeitete als Braumeister in der hiesigen Brauerei. Wir pflegten sie also hier zu besuchen. Bechyně war auch die letzte tschechische Adresse meines Bruders. Und unsere Mutter lebte hier und starb erst vor 3 Jahren.
Dies erzählte uns einer der heutigen Besitzer, Milan Stjava. Vom ursprünglichen Beruf her ist er Doktor der Naturwissenschaften. Als Rentner wechselte er jedoch zur Profession des Herrschafts- und Schlossverwalters, die er zunächst erlernen musste. Sein Bruder Josef lebt in der Schweiz und leitet eine pharmazeutische Firma. Gerade er hat die Entwicklung der Herrschaft und Renovierung des Schlosses zum Großteil finanziert. Die Herrschaft erstreckt sich auf einer Fläche von 5000 Hektar und wird vor allem von Wäldern bedeckt. Auch 50 Teiche liegen dort. Das Schloss wird seit 7 Jahren renoviert und wurde erst kürzlich für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Vor 1989 wurde es als Erholungs- und Schulungsgebäude der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften genutzt und befand sich in einem relativ schlechten Zustand. Die Akademie hat auch die gesamte Einrichtung aus dem Schloss entfernt, deren Rückgabe dieser Tage jedoch vom obersten Gericht angeordnet wurde. Die Besitzer planen daher, die Möbel wieder im Schloss zu installieren und in Zukunft einen Besichtigungsrundgang durch die dann wahrlich historischen Räume zu eröffnen. Zum Schloss gehört auch das Museum von Wladimír Preclík, einem tschechischen Bildhauer, der dort in 5 Etagen seine Skulpturen, Bilder und Grafiken von 1953 bis heute ausstellt. Das Schloss bietet jedoch auch viele Erholungsmöglichkeiten. Man kann dort Golf spielen, einen Pferderitt in der Umgebung unternehmen, zur Jagd gehen und vieles mehr. Für die bevorstehende Saison werden etwa 16 verschiedene Kultur- und Unterhaltungsveranstaltungen vorbereitet.
Zahájení sezóny 11.5. bude celým areálu zámku.
Die Saison wird am 11. Mai eröffnet. Im ganzen Schlossareal wird aus diesem Anlass ein Oldtimer-Rennen stattfinden. Also keine Kultur, aber so etwas lockt vor allem die Kinder an. Es sollen relativ viele Autos aus der Zeit von 1905 bis zum Zweiten Weltkrieg an den Start gehen. Neuere Wagen sind zum Rennen nicht zugelassen.
Geplant sind aber auch zahlreiche Kulturveranstaltungen. Darunter auch eine Ausstellung der Grafik- und Keramikwerke von Pablo Picasso, die aus dem Schweizer Ascona importiert wurde und etwa Mitte Juni eröffnet werden soll. Einen Höhepunkt stellen darunter 30 Picasso-Grafiken dar.
Die Grafiken wurden 1931 in Paris aus Anlass des 50. Geburtstages von Picasso herausgegeben. Es handelt sich um Illustrationen zu Ovidius Metamorphosen. Wir hoffen, dass es sozusagen ein kultureller Kracher sein wird, denn es sind nicht so viele Picasso-Ausstellungen in Tschechien zu sehen.
Soweit Milan Šťáva und seine Einladung nach Bechyně und in das dortige Schloss. Mit dieser Einladung möchte sich auch Radio Prag heute von Ihnen verabschieden. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Markéta Maurová.
Soweit das Wochenendprogramm von Radio Prag, den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.